Willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayer Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Kaum ein Finanzprodukt hat unser Investieren so verändert wie ETFs. Doch gerade kommt so ein bisschen Skepsis auf. Fragen wie, sind ETFs eigentlich noch gut? Ja, stürmen die Schlagzeilen und viele sind verunsichert. Das trifft auch auf so eine Anlegergeneration, die seit 2020 zum ersten Mal Schwankungen erlebt hat, nachdem es jahrelang ziemlich gut aussah und nach oben ging.
Ja, und gleichzeitig haben wir ein Marktumfeld, das Unsicherheit erzeugt. Tech-Riesen dominieren die Indizes wie nie. Also wir haben eine Ballung. Zinsen sind zurück. Ja, Tagesgeld wird attraktiv. Wir haben PolitikerInnen, die durchaus für Furore sorgen in vielerlei Dingen und in Zeitungen und auch in sozialen Medien. Ja, da wird ja häufig über Klumpenrisiken, Blasen, Verzerrungen und sind ETFs überhaupt noch das Richtige? Und gerade der MSCI World. Ja, und da fragen sich eben ganz viele SparerInnen da draußen, ist der ETF-Sparplan oder das ETF-Anlegen eigentlich noch so robust, wie ich dachte?
Genau, darüber sprechen wir mit dem ETF-Experten schlechthin. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten nüchtern und wissenschaftlich, aber auch unglaublich interessiert mit der ETF-Welt, Gerd Kommer. Hallo Gerd, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Grüß dich Lena, grüß dich Ingo, freut mich sehr, heute hier Gast sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du da bist.
So, Medientiteln, wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert, der MSCI World Sparer, der ist in Gefahr, es gibt gefährliche ETF-Trends. Woher kommt gerade diese Skepsis und wie ordnest du sie ein, Gerd?
Also Skepsis gibt's eigentlich immer. Das fühlt sich natürlich in Echtzeit, also jetzt irgendwo als was Besonderes und Neues an. Aber wenn wir die Zeitmaschine hätten, die echte Zeitmaschine und uns zum Beispiel 12 Monate oder 5 Jahre oder 20 Jahre zurück versetzen könnten in der Zeit, dann würden wir in einem Zeitfenster ankommen, in dem auch alle in Anführungszeichen, fast alle sagen würden, oh, gerade eben sieht es wieder mal kritisch aus und wir haben, die Einschläge kommen immer näher und diese und jene Sorge und so weiter. Also das nur mal so ein ganz klein bisschen vorausgeschickt. Dann kommt hinzu, dass in Deutschland natürlich aufgrund der, ich betone jetzt, realwirtschaftlichen Situation, ne, also die Wirtschaft, die Volkswirtschaft in diesem Land, da ist die Stimmung natürlich sehr schlecht und in einer gewissen Weise zu Recht schlecht. Ne. Wir haben seit 5 Jahren kein Wirtschaftswachstum saldiert mehr. Es gibt eine Krise des Rentenversicherungssystems und Streit in der Regierungskoalition. Es gibt den Russland-Ukraine-Krieg und viele andere Probleme, die national und international uns natürlich irgendwo Sorgen bereiten. So, vor diesem Hintergrundrauschen ist es natürlich nicht so erstaunlich, dass Leute sehr, sehr besorgt sind. Aber ihr habt ja auch einige ganz spezifische Kapitalmarktthemen genannt, ETF-Themen genannt. Klumpenrisiken, Zinsen etc., die sind dann schon speziell. Wir hatten Anfang dieses Jahres 2025, im März, April, Mai, so einen kleinen Mini-Crash, US-Tech-Aktien-Crash. Das hatte damals mit der Ankündigung von Zöllen durch die Trump-Administration in den USA zu tun. Wie wir wissen, sind diese Zölle dann in der Form, wie sie ursprünglich angekündigt wurden, nicht gekommen. Also in die Zukunft verschoben worden oder niedriger eingeführt worden als ursprünglich angekündigt und so weiter. Und zwischenzeitlich haben sich die Märkte, also diese Segmente, US-Aktien und Tech-Aktien, wieder weitgehend erholt. Wir werden, wenn jetzt nicht im Dezember noch das große Desaster kommt, am Jahresende irgendwie so ein halbwegs passables Aktienjahr haben, nicht annähernd so gut wie 2024 und 2023, aber irgendwo wird es auch 5, 6, 7% plus für den globalen Aktienmarkt in Euro gerechnet geben, wahrscheinlich. Jedenfalls auf der Basis der jetzigen Daten. Und Ingo, du hast es schon gesagt, es gibt wieder Zinsen. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen eine gute Sache. Ne? Wir kriegen für Geldmarktzinsen, Tagesgeld, Geldmarktfonds leicht positive Realzinsen, also Zinsen, die minimal über der Inflation liegen oder um etwa die Höhe der Inflation haben. Das ist eigentlich der Normalfall, den wir in den letzten 100 Jahren so im Durchschnitt hatten. Und natürlich ist es so, dass Tech-Aktien, und das ist eigentlich jetzt, glaube ich, wirklich der Punkt, über den wir vielleicht am meisten sprechen können, Tech-Aktien, also die Nvidias dieser Welt, die Googles, die Meta-Facebooks dieser Welt und viele andere Tech-Aktien sehr, sehr hoch bewertet sind.
Ja, können wir vielleicht nochmal, bevor wir da näher drauf eingehen, Gerd, eine Sache würde mich noch interessieren. Also klar, Zinsen sind niedrig, kann man, glaube ich, auch negativ sehen, weil es wieder andere Alternativen gibt. Teilweise war es ja so alternativlos in Zeiten von Niedrigzinsen. Da musste man sich quasi mit ETFs beschäftigen. Bevor wir auf das Thema Tech kommen, wie nimmst du das für dich wahr, dass jetzt teilweise natürlich auch so ein bisschen Anzeigen finanziert und wahrscheinlich geben das Leute auch in Auftrag, aber dass selbst größere, etabliertere Medien, also ich nehme das immer wahr, ich bin ja in dieser Algorithmus-Bubble dann von sozialen Medien drin, wo ich dann auch von der Wirtschaftswoche, von der FAZ und allem drum und dran, also jetzt nicht irgendein Wald- und Wiesenblatt oder irgendein aktiver Fondsmanager, der sicherlich Interesse daran hat, einen MSCI World doof zu reden, wo wirklich drin steht, der MSCI World, den sollte man vermeiden, das ist eigentlich nicht mehr das Richtige und viele sich natürlich denken, ja, den habe ich aber. Also wie beobachtest du das, was hältst du davon und was ist wirklich dran aus deiner
Sicht? Ja, da ist durchaus was dran. Also ich sage eigentlich, wenn ich das deutlich betonen darf, seit Jahren, dass 70% US-Aktien, und wir haben jetzt um die 70% US-Aktien im MSCI World und 30% Tech-Sektor oder sowas in der Größenordnung, dass das zu große Klumpenrisiken sind bei den Sektoren. Fußnote, MSCI teilt sozusagen die gesamte Wirtschaft in 12 Sektoren auf und wenn die jetzt alle gleichgewichtet wären, dann wären wir irgendwo so bei 7-8% pro Sektor und wenn einer Tech annähernd 30% hat, na, dann müssen ja die anderen entsprechend weniger haben. Also das ist schon ein Ungleichgewicht, das historisch auch nicht so da war. Ne? Also es ist nicht so, dass wir schon immer hochgewichteten, weil nämlich sehr hoch bewerteten Tech-Sektor haben. Also ich sehe da in der Tat Probleme und ich rate seit vielen Jahren, aber im Moment ist diese Empfehlung natürlich besonders aktuell, dazu, solche Klumpen und Konzentration, nämlich ein Land 70% und viele haben ja einen zum Beispiel MSCI World ETF und dann kaufen sie vielleicht noch eine Apple-Aktie dazu oder eine Nvidia-Aktie und dann sind wir ruckzuck bei 80-90% US-Markt.
Ja, oder Nasdaq einfach, weil es ja so gut läuft.
Ja. Ja, genau, ja. Und das alles natürlich, da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, auf der Basis von historischen Renditen aus der jüngeren Vergangenheit, die natürlich für diese Segmente Tech und US-Markt sprechen. Und dann ruckzuck haben wir ein extrem unausgewogenes Portfolio. Und wenn ich halt die Kapitalmarktgeschichte in den letzten 100 Jahren betrachte, dann kann sowas ganz böse schiefgehen. Muss nicht, aber kann. Und wenn mein Ziel mit meinen Anlagen ist, nämlich meine Altersvorsorge zu sichern und nicht jetzt irgendwo zu zocken und Wetten einzugehen, bei denen ich auch im Grunde genommen bereit bin, viel oder alles zu verlieren, wenn ich falsch liege mit meiner Wette. Wenn mein Ziel Altersvorsorge ist für mich und meine Familie, vielleicht Kinder, dann sind solche sozusagen extremen Wetten sind gefährlich. Wenn ich ins Casino gehe, ne, und alles auf eine Zahl setze, ne, ich glaube, ich brauche nicht weiter zu erzählen, da habe ich natürlich eine extreme Upside, 34 oder 35 Mal meinen Einsatz gewinnen. Wenn ich aber nur auf sozusagen eine Farbe setze, dann habe ich ein 50-prozentige Gewinnchance oder gleich geringer beim Roulette und werde aber natürlich, wenn ich gewinne, nicht so viel gewinnen. Und wir müssen halt mit unseren Anlagen, sofern wir Altersvorsorge damit betreiben, irgendwo uns so aufstellen mit unserer Anlagestrategie, dass sie auch in verschiedenen Szenarien funktioniert. Also zum Beispiel in einem Szenario, in dem die USA nicht nochmal 15 Jahre alles outperformt und Tech nicht nochmal 15 Jahre alles outperformt. Denn ich kann nur sagen, Tech-Aktien, und dann höre ich auf mit meinem langen Monolog, Tech-Aktien, das ist mir jetzt wichtig zu betonen, haben langfristig keine höheren Renditen als der Gesamtmarkt. Wenn wir, gebe nur ein Beispiel, Anfang der 1980er Jahre wurde das Internet erfunden. Es gibt viele Menschen, die behaupten, das hätte alles geändert, ne? Und deswegen wären, was jetzt Tech-Aktien anbelangt, die Jahrzehnte vor 1980 nicht für die heutige Zeit relevant. Also ich glaube das zwar nicht, aber um dieses Argument zu adressieren, schaue ich mir jetzt sowieso nur Daten an ab 1980. Und wenn wir von 1980 bis heute rechnen, also Ende 2025, dann haben wir hier 45, 46 Jahre. Und in diesen 45, 46 Jahren war Tech nicht, Kunstpause, der rentabelste Sektor, sondern Healthcare. Surprise, surprise, Healthcare. Wenn ich jetzt risikogewichtete Renditen berechne oder evaluiere, nicht einfach nur absolute Renditen, sondern wenn ich Rendite und Risiko zueinander ins Verhältnis setze, was ja eigentlich ein rationaler Anleger tun sollte, ne? Also absolute Rendite ist ja nicht alles, ne? Wenn die mit fünfmal so viel Risiko einhergeht, aber nur doppelt so hoch ist, ist das vielleicht ein schlechter Deal, ne? Und wenn ich die risikogewichtete Rendite betrachte, das kann man zum Beispiel in Gestalt der sogenannten Sharpe Ratio, ist jetzt egal, brauchen wir gar nicht im Einzelnen zu verstehen, aber man kann das machen, dann ist Tech sogar ein besonders schlechter Sektor, ne, von den 12, ne? Weil die Renditen von Tech sind ungefähr grosso modo, je nachdem welchen Zeitraum ich betrachte, aber wenn ich sehr lange Zeiträume betrachte, zum Beispiel diese 45 Jahre, etwa die gleichen wie die vom Gesamtmarkt. Aber sie gehen mit sehr viel mehr Volatilität, mit sehr viel mehr Schwankungsintensität einher. Und das,
ich glaube, das kann man im Autobeispiel ganz schön sehen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie 10 km/h schneller fahren willst, musst du deutlich mehr Risiko eingehen, ja, vielleicht um die Kurve noch mal schneller gehen, ja, um so einen Ticken. Und du musst immer mehr quasi, also mehr beim Autofahren ja zum Beispiel, ist das vielleicht für manche anfassbarer, mehr Risiko eingehen, damit du aber viel, viel weniger noch schneller wirst. Ja, und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und ob das noch im Verhältnis steht oder ob man sagt, ob ich jetzt 280 oder 260 fahre, aber mit 260 deutlich entspannter bin, so nach dem Motto. Und das Auto vielleicht nicht schon blinkt und Reifen sind eigentlich nicht dafür gemacht, so nach dem Motto. Ja, mein Risikoprofil, Fragezeichen. Ich glaube, das dürfen sich immer viele fragen.
Genau, so ist es. Und man sollte eben so investieren, dass man für verschiedene Szenarien, also zum Beispiel einer Wende im Tech-Sektor aufgrund der hohen Bewertungen, KI wird nicht sozusagen die unendliche Glückseligkeit auf der Welt produzieren. Für so ein Szenario sollte man eben auch gerüstet sein. Und da ist dann die Frage, ob ich 80% US-Aktien und je nach Einzelfall 50, 60, 70% Tech-Aktien im Portfolio haben möchte. Das sollte sich jeder sehr genau überlegen.
Ich frage mich jetzt schon, wie sieht denn diese ideale aktuelle Strategie aus? Würdest du jetzt empfehlen, mehr auf Europa zu schauen, auf einen anderen Sektor? Also wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich habe aber diesen MSCI World und ich habe da meine Strategie, die fahre ich seit Jahren, was ändere ich denn jetzt, Gerd? Sag's mir, damit das Herz nicht so schnell rasen muss.
Also das Schöne an ETFs ist, dass diese Probleme, die wir jetzt gerade skizziert haben oder potenziellen Probleme, die sind leicht zu lösen, ne? Also gerade mit ETFs. Wer jetzt zum Beispiel vor 5 Jahren ich gratuliere jedem, der in die oder die in diese Kategorie reinfällt, mit einem MSCI World ETF als alleinigem Investment gestartet ist und in diesen letzten 5 Jahren per Saldo dann sehr gut verdient hat, könnte jetzt einfach zum Beispiel ein MSCI Europe ETF und Fußnote, es muss nicht immer MSCI dabei draufstehen. Es gibt auch noch andere Welt- oder Europa-Indizes und ETFs, die nicht MSCI heißen, aber genauso gut sind. Also wir benutzen jetzt MSCI nur, weil es halt die bekannteste Marke ist. Ne? Also einfach das Depot, das vorwiegend aus einem MSCI World ETF besteht, ergänzen, durch den Zukauf von weiteren ETF oder vielleicht auch Umschichtung. Da muss man dann alte Anteile auch eventuell verkaufen und Gewinne realisieren. Aber das ist, Gott im Himmel, das ist auch keine Katastrophe. Im Gegenteil, das ist ein Luxusproblem, Gewinne realisieren. Und dann eben das Gewicht, also durch Hinzufügung, durch Mischung mit einem MSCI Europe oder MSCI Asia Pacific, das sind Australien, Japan, Singapur, Hongkong, solche Länder, und oder einem MSCI Emerging Market ETF, eben den Tech-Sektor, der ja bekanntlich in den USA sehr hoch einen hohen Anteil hat, runterfahren, runtergewichten, also verwässern, wenn man so will. Und ruckzuck haben wir eine Lösung, ein ausgewogeneres Portfolio. Ich sage ja nicht, dass USA und Tech raus soll komplett, es soll nur nicht diese extremen Klumpen und Konzentrationen bilden.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie man es besser machen kann, MSCI World. Ich habe manchmal das Gefühl, dass aber mit so einem MSCI World und den Aufhänger, dass da so ein Klumpenrisiko drin ist, ETFs pauschal in Sippenhaftung genommen werden. Und so pauschal mittlerweile daran gezweifelt wird, ist ETFs eigentlich noch so das Richtige. Da kommt immer mehr Geld rein, ja, wenn das alle so machen, dann kann das doch gar nicht mehr funktionieren. Da habe ich auch das Gefühl, dass das immer mehr wird. Natürlich haben wir auf der einen Seite die Industrie, die aktive Industrie, die Milliarden von Dollar und Euro in Werbung steckt, die das natürlich irgendwo beeinflusst. Aber ist da für dich irgendwas dran? Also gehen ETF aus der Mode und brauchst was Neues?
Also nein, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage das auch da ziemlich kategorisch. Da ist faktisch gesehen nichts dran. Also du hast schon angedeutet, Ingo, warum und aus welcher Ecke die ETF-Kritik kommt, da zum Beispiel ETF-Blase und das Ganze ist überreizt und so weiter. Und ich gehe da gleich noch auf ein paar sozusagen Faktenargumente ein, aber insgesamt ist das natürlich getrieben von einer Finanzbranche, die an ETFs im Vergleich zu den Alternativen, nämlich aktiv gemanagte Fonds, aktiv gemanagte Vermögensverwaltung, bei ETFs viel weniger verdient, also oder umgekehrt bei anderen Alternativen viel, viel mehr verdient, bis zu 10-mal mehr pro investiertem Euro. Und dann ist es, sage ich mal, klar, dass das aus dieser Ecke heraus sehr gerne und sehr häufig ETF-Bashing betrieben wird. So, aber zum Thema, gibt es eine ETF-Blase? Ne? Jetzt müsst ihr mir gestatten, so sagen wir 1-2 Minuten auszuholen. Ne?
Und das machen wir gerne.
Ganz klein bisschen theoretisch werden, weil ein ETF ist ja ein Finanzprodukt, also mit anderen Worten eine Verpackung. Ne? Wie zum Beispiel ein Schuhkarton, die Verpackung ist für ein paar Schuhe. Ne? Wenn ich zum Einzelhändler gehe, zum Schuhgeschäft oder sonst wohin, dann gehe ich dahin, weil ich Schuhe kaufen möchte.
Oder die Haribo-Tüte, die haben wir immer ganz gerne genommen.
Ja, die Haribo-Tüte ist auch ein super, super schönes Beispiel. Ne? Ich gehe da in den Laden rein, um Haribos zu bekommen, die Süßigkeiten. Dass das in der Realität immer so geschieht, dass diese Süßigkeiten in einer Verpackung drin sind, in einer Tüte. Das ist klar, daran denke ich aber jetzt gar nicht groß, weil es mir nicht wichtig ist. Und die Tüte ist in jeder Hinsicht sekundär, marginal, also vom Gesamtpreis des Paar Schuhe oder der 200 Gramm Haribo Goldbeeren oder California oder wie auch immer die Dinger heißen, macht die Tüte wahrscheinlich nur ganz, ganz kleinen Prozentsatz aus, 1% oder weniger. Und sie verändert auch den Geschmack nicht. Das soll sie auch nicht, um Gottes Willen. Und bei den Schuhen soll sie jetzt nicht die Schuhe schlechter machen oder so. Also die Hülle ist wirklich nur ein notwendige Nebenaspekt, aber nicht die Sache selbst. Und wenn wir über Blase sprechen, also überbewertete, hochbewertete, zu teure Anlagen, in dem Fall Aktien, ne? Es könnten auch theoretisch natürlich Anleihen drin sein, aber wir reden jetzt heute mal primär von Aktien, könnten auch Rohstoffe drin sein, könnten Edelmetalle drin sein, könnten Kryptoanlagen drin sein, das gibt es alles in ETF-Form, aber wir reden jetzt erstmal von Aktien. Wenn wir da von einer Blase sprechen, dann beziehen wir uns notwendigerweise, und das, da gibt es keine Ausnahme, auf den Inhalt und nicht auf die Verpackung. Deswegen ist das Wort von ETF-Blase ist eigentlich ein unsinniges Wort, ne? Also du sagst ja auch nicht, du sagst, die Schuhe sind sehr teuer und Haribo hat jetzt 20% aufgeschlagen, das wird mir allmählich zu teuer. Das hat ja mit der Verpackung nichts zu tun. Hohe Bewertung bezieht sich also auf Aktien, und das führt uns auch zu dem weiteren Aspekt, sind ETFs schuld daran, dass Tech-Aktien wie Nvidia oder Google, / Alphabet, saumäßig teuer sind, auf gut Deutsch gesagt, ne? Also extrem hoch bewertet sind. Mit anderen Worten, ich zahle für $1 Gewinn unglaublich viel im Moment, ne? Historisch unglaublich viel. So wie es auch häufig der Fall war, kurz vor einem, davor, dass eine Blase platzte, nämlich also Ende 1999, als die Internetblase platzte. Dann gingen solche Tech-Aktien um 70-80% runter innerhalb von 2-3 Jahren. Und auch 2007, 2008, als die große Finanzkrise war, da war der Crash breiter, sozusagen traf mehr Branchen, nicht nur Tech-Aktien. Diese hohen Bewertungen gingen damals einher mit eben anschließenden Crashes. Aber das bezog sich eben sozusagen, also die Aktien, die nicht in einem ETF steckten, im Jahr 2000 oder im Jahr 2008, die gingen natürlich genauso runter. Also der ETF ist nur der Nebenaspekt. Eine ETF-Blase, die Rede von einer ETF-Blase ist eigentlich unsinnig, weil wir reden da von der Verpackung statt von dem Inhalt, ne? Und ETF-Anleger haben diese Blase auch nicht geschaffen, ne? Sondern wir alle, die wir, und das sind zu 90% plus aktive Anleger, also Stockpicker und Leute, die sagen, ja, ich benutze zwar ETFs zum Investieren, aber das müssen Tech-ETFs sein, zum Beispiel Nasdaq 100 ETFs oder reine Tech-ETFs. Diejenigen, die das tun, die also 30% ihres Portfolios in 5 Tech-Aktien investieren oder die Tech-ETFs kaufen, das sind diejenigen, die diese Kurse von Tech-Aktien in den letzten 10 Jahren immer weiter nach oben getrieben haben, auf der Basis natürlich von KI, Artificial Intelligence, das ist irgendwo sozusagen die Neuerfindung des Rades, ne? Also es gab in den ganzen letzten 3000 Jahren keine einzige Erfindung, die genauso wichtig war, außer vielleicht das Rad und die Zähmung des Feuers, ne? Ist alles ziemlicher Unsinn, aber das ist eigentlich der Grund. Also wir mit unserem Investmentverhalten und die passiven, die wirklich passiven Anleger, und wir können jetzt gerne noch darüber sprechen, was heißt eigentlich passiver Anleger sein, weil da auch sehr viel Manipulation und Irreführung betrieben wird, manche unabsichtlich, manche absichtlich.
Was meinen Sie damit? Da möchte ich jetzt gerne drauf eingehen.
Also ETF-Anlegen wird eigentlich ständig mit passiven Anlegen gleichgesetzt. Und das ist einfach Unsinn. Also das war vor 10 Jahren Unsinn und wird jeden Tag noch unsinniger. Warum wird es jeden Tag noch unsinniger? Weil wir in den letzten Jahren zunehmend immer mehr ETF-Formen gesehen haben, die auf den Markt kommen, nämlich sogenannte aktiv gemanagte ETFs, die gar nichts mit passiv investieren zu tun haben, ne? Also zum Beispiel aktive ETFs, wie die von der berühmten Tech-Investorin Cathie Wood, ne? Das sind Stockpicker-ETFs. Das ist ein ganz normaler aktiv gemanagter Fonds, der aber lustigerweise in ETF-Form aufgelegt wurde, ne? Die Frau wählt Tech-Aktien aus, von denen sie der Meinung ist, Palantir oder Tesla, dass die besonders gut seien. So, das hat mit... Also ist ETF, ne? Und dann gibt's aktive ETFs, die ein bisschen stärker regelbasiert sind, aber auch nicht irgendwie einen breiten Aktienindex abbilden. Dann gibt's Themen-ETFs, ne? Cannabis-ETFs, was hat das mit passivem Investieren zu tun? Oder E-Mobility, ne? Da werden die 10 größten Hersteller von elektrisch getriebenen Autos hergenommen. Das hat mit passivem Investieren nichts zu tun. Und Lena, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich benutze zwar einen MSCI World ETF, aber alle 4 Monate überlege ich mir, ist der MSCI World jetzt noch der richtige oder soll ich lieber in den Nasdaq 100 gehen oder in den MSCI Emerging Markets oder den DAX ETF? Und du gehst ständig zwischen diesen relativ breiten sogenannten passiven ETFs hin und her, dann bist du eine aktive Anlegerin. Du bist keine passive Anlegerin. Du machst Market Timing mit ETFs. Ne?
Das heißt, nur wenn ich einmal eine Strategie mir überlege und die auch fahre, das heißt langfristig einfach die Füße stillhalte, dann kann ich schon sagen, dass ich eine passive
ETF wenn du, also 2 Kriterien müssen erfüllt sein. Erstens mal musst du breit diversifiziert investieren, also ein Themen-ETF auf Cybersecurity-Aktien ist nicht breit investieren. Da reden wir von.
Ich möchte noch mehr von diesen Themen hören. Wir haben jetzt eben Cannabis schon gehört. Was ist das witzigste Thema, was dir noch begegnet ist, Gerd? Oder auch dir, Ingo?
Silver Economy, das sind Unternehmen, da wird in Unternehmen investiert, die Dienstleistungen für alte Menschen, also Silber, grauhaarig, ne, anbieten. Cannabis, E-Mobility, wasserstoffbezogene Unternehmen, Cyber Security, also es gibt mindestens 30 Themen, wenn du auf irgendeine ETF-Website gehst, dann kannst du die lustigsten Geschichten und wenn du wieder in der Zeitmaschine 5 Jahre zurückgehen würdest und dann Themen-ETFs dir angeschaut hättest, hättest du komplett andere Themen gefunden.
Gibt es auch sowas wie Eis oder auch Süßigkeiten?
Nee, Lena, das gibt es tatsächlich nicht. Nee. Aber es Food-Bereich gibt es schon an der Stelle. Ich gucke gerade mal bei Just ETF, was hier alles gibt. Ja.
Also vor ein paar Jahren gab es GSM, also Funktelefonie. Das müsst ihr mal vorher überlegen. Das ist heute natürlich so ausgelutscht wie noch was. Gibt es natürlich nicht mehr als Thema, weil bei diesen Themen-ETFs, die kommen und gehen, ne? Das sind so.
Also da würde ich die Finger von lassen. Ist das der Ratschlag? Absolut.
Don't Finger von lassen. Do it. Don't
Können wir do it. Zum Amüsement uns anschauen, aber nicht.
Genau, das ist Zockerei, das ist Selbstüberschätzung und Zockerei und so weiter.
Selbstüberschätzung, weil man glaubt, dass man zum Beispiel jetzt denkt, der Cannabismarkt geht durch die Decke, dann investiere ich jetzt rein und ich weiß es besser als die anderen. Oder
genau, ja,
was
also das,
meinst du damit?
In dem Sinne, genau, dass du glaubst, du bist, also sowas funktioniert ja nur, wenn es relativ wenige Leute gibt, die das sehen als Chance. Jetzt nehmen wir mal das lustige Beispiel mit Cannabis-bezogenen Firmen. Und du bist einer der Ersten, die Lena ist eine der Ersten, die das merkt, ne, dass jetzt geht Cannabis ab. Jeder, der Cannabis-Produkte herstellt oder sowas.
Ich wohne ja auch in New York, also mich hat das, als ich hingezogen bin, schon ein bisschen überrascht.
Genau, ja, also wir reden jetzt nicht von
alter Hut.
Von die Produkte persönlich nutzen, sondern es geht um die Bewertung der Firmen, die die
gut, dass du es nochmal einordnest, Gerd.
Ja. Mhm. Und du bist einer der Ersten, die das schnallen, ne? Und steigst dann ein mit großem Geld und dann dauert es 1 Jahr, 2 Jahre, bis der Rest des Planeten das bemerkt. Alle sind viel, viel langsamer und dümmer als Lena. Die brauchen 12 Monate oder 24 Monate länger, bis sie es geschnallt haben. Und dann geht der Kurs hoch. Und Lena hat natürlich vor 2 Jahren eingekauft, hat jetzt 200% Gewinn. Und Lena merkt auch wieder als erste vor 99,999% der restlichen Weltanleger-Community, dass jetzt der Trend ausgelutscht ist. Und jetzt ist es wieder Zeit, auszusteigen aus Cannabis-ETFs. Wie realistisch ist das?
Ingo, ist es nicht, dass du es manchmal vielleicht denkst? Also ich frag mich, das ist das nicht etwas, was man zwischendurch schon so, da juckt es einen in den Fingern, oh, ich könnte es jetzt doch wissen, ich verstehe, Gerd, was du sagst und dass man da selbstkritisch sich anschauen sollte, aber passiert es nicht doch manchmal auf der Spielwiese?
Natürlich, so investieren ja, ich würde mal sagen, 95% aller Menschen, nicht so extrem und ins Absurde und Lustige gezogen, wie ich es jetzt dargestellt habe, aber dass sie glauben, sie wüssten irgendetwas, was der Markt noch nicht schon seit, genau, also du musst dir vorstellen, warum um Himmels Willen, Lena, jetzt sind wir so bei der Diskussion, warum Märkte, Aktienmärkte informationseffizient sind, bei der sogenannten Effizienzmarkthypothese. Alle öffentlichen Informationen, die du haben kannst, du machst jetzt eine Marktanalyse über das Potenzial von Cannabis. Jetzt bleiben wir bei diesem schrägen Beispiel. Ne? Mhm. Ja, weltweit gibt es so und so viele Menschen, die potenziell, die noch nie Cannabis benutzt haben und das vielleicht tun würden oder in Erwägung ziehen würden. Und da hast du jetzt per Google irgendeine Marktstudie oder ChatGPT gefunden und jetzt glaubst du, weil du das gelesen hast und da steht irgendwas drin, oh ja, es gibt 8 Milliarden Menschen und 1,5 Milliarden würden Cannabis ausprobieren, aber tatsächlich haben es erst 200 Millionen gemacht. Mhm. Glaubst du allen Ernstes, also ich kann es nicht überdramatischer formulieren, dass du jetzt auf der Basis dieser Information, die du gerade gegoogelt hast, irgendeinen Vorteil hast, der nicht schon längst eingepreist ist? Mhm. Das Ganze ist absurd.
Ja, wir machen ja How Met My Money jetzt schon seit 5 Jahren. Ich glaube ja an die Schwarmintelligenz von ETFs auch. Das heißt, bei mir, ne, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber du hast ja eben gesagt, die meisten investieren wirklich so. Und ja, da ja. Nochmal ganz klar, besser nicht.
Besser nicht, genau. Und es gibt viele Studien, massenhafte Studien, Lena, die genau das untersucht haben, worüber wir jetzt sprechen, worüber ich mich so emphatisch lustig mache, ne? Die getestet haben, ob Themen-ETFs funktionieren, ob aktives Investieren, also Stockpicking oder Market Timing, ob das funktioniert. Und wir haben solche Forschung seit rund 60 Jahren. Das ist also nicht erst ein neueres Phänomen. Themen-ETFs gibt es natürlich nicht seit 60 Jahren, aber aktives Investieren gibt es seit 60 Jahren Research dazu. Und seit 60 Jahren kriegen wir von Nobelpreisträgern und von den führenden Finanzökonomen der Welt, unabhängigen Finanzökonomen der Welt, immer mehr Forschung buchstäblich um die Ohren gehauen, die darauf hinausläuft, dass dieses aktive Investieren einfach saumäßig schlecht funktioniert. Und saumäßig schlecht funktioniert heißt, du setzt Geld damit in den Sand. Also mit anderen Worten, entweder produzierst du wirklich Verluste oder du verdienst weniger als jemand, der so investiert wie ich, nämlich passiv, breit gestreut auf Buy-and-Hold-Basis, also nicht rein und raus, sondern Buy-and-Hold-Basis, langfristig orientiert zu niedrigen Kosten.
Gerd, ich habe heute wieder 2 Werbungen gesehen online, die genau in diese Kerbe reinschlagen. Ich lese mal vor. ETFs und Buy-and-Hold lohnen sich nicht mehr. Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Seite der Anzeige, wie du mit wenigen Stunden 20% plus X Rendite erzielst. Oder habe ich eine Einladung zum KI-Trading-Webinar bekommen, wie ich damit was raushole. Ich nenne jetzt mal aus Wettbewerbsgründen keine Namen, ja, an dieser Stelle. Aber dieser Trend zu ETFs sind langweilig, ausgelutscht. Ich erlebe das auch viel im Finfluencer-Bereich. Ja, das macht jeder. Also brauche ich irgendeine neue Sau, die ich durchs Dorf treiben kann. Also fange ich mit Einzelaktien, Krypto, Optionen und allem anderen an, was so in diese Richtung geht. Rechenzentren habe ich jetzt auch schon gesehen. Was hältst du davon? Gerade in Kombination vielleicht, ich denke, du hast auch viele von diesen KundInnen, wir auch, die ja vielleicht auch nur noch 10, 15 Jahre bis zum Rentenbeginn haben und jetzt ganz oder als Spielwiese mit solchen Angeboten konfrontiert werden. Was würdest du solchen Leuten dazu sagen?
Also ich würde sagen, die Beispiele, die du vorhin kurz vorgelesen hast, das ist also erstmal sehr, sehr verbreitet und prasselt auf uns rein, wie das berühmte Trommelfeuer in Stalingrad oder sonst was. Also absolut nicht ungewöhnlich und jeder, der irgendwo in den sozialen Medien unterwegs ist und selbst in traditionellen Medien wird damit konfrontiert werden. Das schon mal fest als Feststellung. Zweitens, es ist Scamming, ne? Also 20% Rendite mit Trading und die geheimen KI-Aktien finden und so weiter und dein Vermögen in 12 Monaten verdoppeln und so weiter, das ist Scamming. Ich kann nur dringendst dazu raten, von sowas die Finger wegzulassen. Das kann ganz, ganz böse schiefgehen. Also dieses Geld kann buchstäblich zu 100% oder zu 70% plötzlich weg sein. Und dass man dagegen dann rechtlich vorgehen kann, das ist typischerweise nicht der Fall, weil entweder sind die Leute in Dubai und dann längst verschwunden oder man wird ihrer jedenfalls nicht habhaft. Und wenn das alles, wenn sowas überhaupt möglich wäre, also dann dann würde es nicht im Internet verbreitet werden, ne, sondern die Leute, die 20-30% oder Verdopplung in kurzer Zeit, die würden das mit ihrem eigenen Geld, mit dem Geld von Friends and Family und zwei, drei Geschäftspartnern machen, in 0,nix Multimillionäre, Milliardäre werden buchstäblich und ihre Strategie natürlich geheim halten, denn jede Strategie, die, also jede funktionierende Strategie, das sage ich jetzt klipp und klar, jede funktionierende Strategie, wenn es die gäbe, die auf breiter Front angewendet wird, also von jedem sozusagen angewendet wird, wird damit zerstört. Na, du kannst.
Das ist ja wie ein Konzert eigentlich, ne? Ja. Wenn ich so einen Geheimtipp habe und ich höre jemanden gerne und der ist so upcoming, dann ist das halt irgendwann voll, ja, der Raum. Und ja. Ist es dann an der Börse auch.
Angenommen, es gibt in Deutschland, wir haben 40 Millionen Wohneinheiten oder irgendwie sowas in der Größenordnung und 500.000 davon, also ein gutes Prozent, das sind wirklich so die Star-Immobilien, die, das muss man jetzt nicht optisch sehen, ne? Das könnten auch ganz harmlose Häuser sein, die Harry Potter-mäßig, von denen klar ist, die werden in den nächsten 10 Jahren ihren Wert verfünffachen. Mhm. Na, das ist diese 1% und die anderen 99% werden keinen Wertzuwachs erleben oder sogar Wertminderung erleben und so weiter. Und dann gibt es halt im Durchschnitt die ich weiß nicht was, 2% Wertsteigerung im Jahr, die es nominal in den letzten 50 Jahren gegeben hat. Na, und angenommen, Lena, Ingo und ich wüssten, also Gedankenexperiment, welche 500.000 Immobilien das sind in Deutschland. Dann würden wir natürlich anfangen, möglichst viel von diesen 500.000 Immobilien jetzt zu kaufen. Und wir würden ein paar Leute suchen, Banken und ich weiß nicht wen, Kapitalgeber, Private Equity, die uns das Geld zur Verfügung stellen, um das zu tun. Aber wir würden natürlich einen Teufel tun, das allen bekannt zu geben.
Also wir würden keine Anzeige schalten, ne? Nee, also, ja, ganz denn, wir das geheime Trio.
Ja, und du willst wir dann drei, reicht irgendwann. Die drei Musketiere, wir wollen möglichst alle ausschließen von dieser Chance, damit nur wir sie nutzen können. Denn wenn alle, dann würden ja viele andere vor uns kaufen, wir würden zu spät kommen.
Aber ja. Finanzpsychologisch macht das natürlich Sinn, dass man gerne so uns dabei wäre, bei uns drei, ne, bei dem Geheimbund. Also, ja, dass diese Anzeigen irgendwie viele Menschen, ja, so reizen, das kann man schon verstehen. Ingo, du hast mich da auf eine Frage gebracht mit diesem, da sind viele Leute, die haben jetzt schon lange die Füße stillgehalten, in ETFs investiert. Vielleicht ist die Rente so am Horizont. Das heißt, eventuell möchte man irgendwann auch das Geld haben. Vielleicht können wir da nochmal genauer hinschauen. Und zwar, in die Zukunft. Wie ist es denn, Gerd? Geht es so weiter? Ich halte die Füße still, ja, die Haribo-Tüte, der Schuhkarton wird nicht angerührt, wenn meine Strategie breit und gut aufgestellt ist. Darüber haben wir am Anfang der Folge geredet. Oder wie sieht es aus in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Wird es weiter so bleiben? Sollen wir einfach weiter so investiert bleiben? Oder gibt es da etwas, ja, wo wir doch mal hinschauen sollten? Ja,
ist lustig. Wir haben gerade eben Anfang November einen Blogbeitrag publiziert, den vielleicht der ein oder andere, der heute zuhört, zuschaut und die andere googeln kann, können Aktienmärkte ewig steigen? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir haben. Also ja, letzten Endes, die Situation ist gar nicht so dramatisch, die wir gerade haben. Sie ist nur dramatisch bei Tech-Aktien. Also das kann ich immer nur wieder betonen. Ich weiß, jetzt klinge ich so ein bisschen wie the broken record, der immer das Gleiche sagt. Also der globale Aktienmarkt, wenn man ihn wirklich mal richtig interpretiert und nicht den S&P 500 als den globalen Aktienmarkt sieht oder Nasdaq 100, sondern der globale Aktienmarkt, dazu gehören Schwellenländer, dazu gehören alle 55 Staaten, die eine große Börse haben und nicht nur die 20 westlichen Industrieländer. Der globale Aktienmarkt ist im Großen und Ganzen normal bewertet, also überhaupt nicht heiß gelaufen oder teuer. Deutsche Aktien sind heute, November 2025, ganz normal bewertet, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist so eine berühmte Kennzahl für sozusagen das Preisniveau, die Bewertung ist nahe am historischen Mittelwert, wenn überhaupt nur geringfügig drüber. Und Schwellenländeraktien sind billig. Was teuer ist, ich kann es nur nochmal sagen, sind US-Aktien als Teilsegment des globalen Aktienmarktes und Tech-Aktien, also in sektoraler Hinsicht. Und wenn ich jetzt ein Portfolio habe, in dem die USA nicht 80% ist, in dem Tech-Aktien nicht 80% ausmachen, sondern ein ausgewogenes globales Aktienportfolio, dann habe ich kein Problem. Und ich werde auch, zumindest aus der Sicht der Wissenschaft und der Theorie, in den nächsten 10 Jahren gute Renditen haben können. Na, wenn natürlich der dritte Weltkrieg ausbricht übermorgen oder die Sonne explodiert, ne, dafür habe ich kein Rezept. Ne? Mhm. Aber aus der Sicht der strukturellen Informationen zum Aktienmarkt ist es so, es gibt nur ein sogenanntes heißgelaufen Problem im globalen Tech-Sektor und ganz speziell bei KI-Aktien, KI-nahen Aktien, aber Tech allgemein und regional gesehen US-Aktien. Ne? US und Tech, das überlappt sich ja, weil praktisch alle großen Tech-Unternehmen, die allermeisten großen Tech-Unternehmen sind amerikanische Unternehmen. Ne? Und wenn ich dafür Sorge trage, dass in meinem höchstpersönlichen eigenen Portfolio diese beiden Segmente des globalen Aktienmarktes nicht sehr hoch gewichtet sind, dann ist alles in Ordnung. Ja, aber in den Medien kriegen wir natürlich eine andere Beschallung.
Und ich glaube, was ich immer wieder wahrnehme, aber da würde mich nochmal gleich deine Meinung interessieren, Gerd, was sagt man jetzt den Leuten, die trotzdem diesen Urge haben, diese Gier auch teilweise? Ne? Man versucht es also irgendwie auf Produktebene zu regeln, aber wissenschaftlich geht das eigentlich gar nicht. Und gerade wenn man Leute, so machen wir das zum Beispiel, sagen wir mal, der Hebel liegt nicht in dem Produkt, sondern in deiner Planung. Ja, weil viele dann, gerade wenn sie an die Rente denken, irgendwie denken, okay, ich habe jetzt einen großen Topf von 500.000, 1 Million und den schütte ich dann aus aufs Tagesgeld mit 67. Aber sich zu überlegen, vielleicht kann ich Geld auch erst in 20, 30 Jahren mir zur Verfügung stellen, noch für den Teil risikoreicher anlegen. Also das ist häufig unsere Wahrnehmung, dass man eher auf der planerischen Komponente, aber dementsprechend auch viel planbarer was rausholen kann, als Harakiri quasi versucht über Krypto, irgendwelche Immo-Deals, KI-Rechenzentren oder Einzelaktien-Trading, da noch die Extra-Rendite rauszuholen, weil, wie wir es ja vorhin im Beispiel auch hatten, ja, ich kann dann zwar vielleicht mal kurzfristig 280, 290 fahren, aber die Gefahr, dass ich aus der Kurve fliege, die ist dann auch deutlich höher. Wie ist das bei dir, Gerd? Ich denke, da werden ja ausserlich Leute bei dir aufschlagen, die sagen, oh, ist so ETF das letzte Wort an der Stelle, ist irgendwie ein bisschen langweilig, geht da nicht noch mehr. Wie gehst du damit um?
Ja, genau. ETF investieren, zumindest so wie wir das empfehlen, breit gestreut auf Buy-and-Hold-Basis, das ist unsexy, das ist langweilig, selbstverständlich. Und Ingo, du hast es also sehr schön formuliert, wir alle haben diesen Urge, FOMO, Twitch, wir müssen die Nvidia-Aktie, bevor sie explodiert, also am Anfang finden, die oder die Apple-Aktie 1980. Ne? Wir haben alle das Bedürfnis, ohne Arbeit und ohne lang warten zu müssen, schnell reich werden zu können. Ne? Wir müssen die Reichsten sein und es muss natürlich auch schnell gehen und es darf auch nicht mit Arbeit verknüpft sein. Risiko darf auch nicht damit verbunden sein. Ne? Und deswegen sind wir willige und leichte Opfer von solchen Illusionen, ne? Dass es auf der Produktebene irgendwie so ein Ding gibt. Das muss ich nur finden und dann zack, habe ich in 2 Jahren mein Kapital verdoppelt und dann ist auch das ganze Thema Rente und so überhaupt ja sowieso gelöst. Ne? Und diesen heiligen Gral, den gibt's halt leider nicht. Das können wir wirklich ad acta legen. Und wer das tut, hat eine neue Klarheit und ich persönlich finde eine neue Klarheit, einen neuen Seelenfrieden darüber, nämlich was ist auf diesem schönen Planeten Erde in meinem schönen Leben möglich und was ist nicht möglich. Und wenn ich mir da, wie die Stoiker, keine Illusionen mehr mache, dann habe ich so viel gewonnen. Ich werde mir so viele Enttäuschungen, so viele Pannen ersparen und mich auf das konzentrieren können im Leben, was für mich wirklich entscheidend ist. Ne? Aber klar, ich muss auch auf die Hoffnung aufgeben, dass es ohne Risiko, ohne warten zu müssen, ohne Arbeit irgendwie so eine Harry Potter-mäßige Jackpot-Lösung gibt. Und die gibt's halt nicht. Und die Erlösung, wenn es eine gibt, die liegt halt auf der Basis von Rationalität, Planung, wie du auch gesagt hast, Ingo. Und zum Beispiel unser Humankapital, ne, also praktisch unsere Arbeitskraft, ne, das ist, das klingt jetzt auch wieder very, very unsexy, das ist eigentlich das, was die Tachonadel am meisten bewegt, ne? Wie viel Geld, wie lange arbeitest du in deinem Leben? Willst du mit 40 aufhören zu arbeiten, mit 50, mit 60, mit 70? Macht einen gigantischen Unterschied, einen viel größeren Unterschied, ob du jetzt MSCI World ETF rechtzeitig ausgewählt hast oder Nasdaq 100 rechtzeitig ausgewählt hast oder nicht, ne? Aber das ist halt unsexy, ne? Ich habe gestern jemanden getroffen, ein Mensch, den ich mal vor 30 Jahren gut kannte und jetzt durch Zufall sind wir wieder zusammengekommen. Da ist es wirtschaftlich bei dieser Person auch nicht so wahnsinnig toll gelaufen, aufgrund eben von verschiedenen, sagen wir mal, Pechfällen und beruflich hat es nicht geklappt und so weiter mit einer freiberuflichen Tätigkeit und so. Und die Person glaubt immer noch, weil ich halt vermeintlich da irgendwo was weiß, jetzt muss ich irgendwo so diese Aktie oder diesen ETF.
Der Geheimclub.
Genau, den Geheimclub. wie vorhin mit unseren Immobilien, den 500.000 Immobilien, wir drei Musketiere. Ne? Mhm. Und die Person ist noch mal jünger als ich, irgendwo 50, ich bin 62. Nach allem, was ich weiß, gesund und so weiter. Und ich konnte dann nur sagen, also eigentlich der Hebel hier ist, du musst jetzt noch mal die nächsten 10-12 Jahre irgendwo einen Job finden, auch wenn es nicht der Traumjob ist, wo du Cashflow, bei dem du Cashflow generierst, ne? Das ist nämlich mit wenig Risiko machbar, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktionieren wird, machbar.
Aber Gerd, dann hast du schon gesagt, trotzdem noch investieren in ETFs, oder? Ja, natürlich. Wenn nur genau. Mit Arbeit kommen wir dann auch nicht weit in der Rente, oder?
Ja, gut, dass du da das betont hast, Lena. Ja, sonst hätte ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt. Genau, also erstmal würde es jetzt heißen, nochmal 10-12 Jahre zu arbeiten, dass in den 10-12 Jahren die Person aus ihrem kleinen Depot nichts abzwacken muss und daher den Zinseszinseffekt in dem Depot nochmal 10-12 Jahre ungestört, ununterbrochen wirken lassen kann und nach Möglichkeit noch dem Depot, und wenn es auch nur 50 Euro im Monat sind oder 250 Euro im Monat hinzufügen und so weiter. Also abgesehen davon, dass ein gesunder Mensch, der jetzt niemanden zu versorgen hat.
Kleine Brötchen backen, aber stetig, langfristig, ja. Langweilig. Ist das die
Definition? Ja, genau, ja, und also ich hätte es nicht besser ausdrücken können, ne? Es ist
Mut,
langweilig.
Oder? Also ich meine, viele, glaube ich, sind heutzutage auch so, ich verdiene nicht genug oder es reicht nicht, und wir haben jetzt auch über Inflation gesprochen und so weiter. Und du sagst dir nochmal, alles okay, nur weitermachen und eben nicht irgendwie alle Viere von sich strecken und verzweifelt rumliegen, sondern arbeiten gehen, das langfristig investieren.
Und ich glaube, nicht im Zweifel, also in dieser Verzweiflung vielleicht nochmal auf Dinge zurückzugreifen, die dir das tollste versprechen auf der Welt, weil häufig wird eher das Gegenteil eintreten, sondern sich eben auf das fokussieren, was man selbst steuern kann. Und das sind nicht irgendwelche skurrilen 30-40-50% Strategien und auch nicht all in Krypto. Ja?
Aktiv leben, passiv investieren.
Ja, also von irgendeinem trotteligen Immo-Coach, Finfluencer, also du kannst nebenberuflich mit gehebelten Immobilienkäufen schnell reich werden. Das ist zu 70%.
Also wenn ihr eine Anzeige mit unseren drei Köpfen seht da draußen, bitte nicht draufklicken.
Ja.
Gerd, das war eine sehr spannende Folge. Ich danke dir, dass du mit uns da so kritisch drauf geschaut hast, auf die aktuellen großen Fragen, die wir haben, die viele haben bezüglich ETFs. Was würdest du sagen? Noch einen letzten Satz, den du noch mitgeben kannst, wenn du nochmal an die Begegnung mit deinem alten Freund, wenn du mit dem dich jetzt nochmal hinsetzen würdest und ihm so einen Satz mitgeben könntest. Was wäre das?
Also ich glaube, das besagte Human Capital, also im Prinzip der Beruf, die eigene berufliche Tätigkeit ist eigentlich das, was die Tachonadel am meisten bewegt. Da sollte man irgendwas wählen, mit dem man halbwegs glücklich sein kann. Das kann auch eine finanziell motivierte Frage sein. Man muss nicht mit jedem Job die Welt retten oder Kunstwerke produzieren oder irgend sowas. Es geht auch einfacher. Und dann kontinuierlich breit gestreut, nie bereut, über das wunderbare Produkt ETF, das eben niedrige Kosten, man muss nicht einzelne Aktien analysieren können, also man muss jetzt kein super Finanzguru sein, um da durchblicken zu können, das auszunutzen, die Macht des Zinseszins auszunutzen und sich dann auf sein praktisches Leben konzentrieren. Und vielleicht haben wir auch ab und zu mal Dankeschön sagen, zum Beispiel einmal Dankeschön dafür, dass wir heute eigentlich eine geringe Arbeitslosigkeit haben. Jeder, der arbeiten möchte, hat eine sehr hohe Chance, eine gute Chance, einen Job zu finden. Als ich von der Uni kam, vor 35 Jahren, war das nicht so. Da hatten wir in Deutschland 12% Arbeitslosigkeit und unter jungen Leuten sogar noch höher. Und in der Hinsicht stehen wir heute besser. Okay, jetzt habe ich wieder lange gequatscht.
Das ist gut. Wir schließen mit Dankbarkeit. Das ist gut. Und ich werde das diesen Schuhkarton gar nicht vergessen. Wir sind immer bei der Haribo-Tüte gewesen. Ich finde, die Verpackung, der Schuhkarton, das wird ein Bild, das bleibt auch bei uns bei HIM im Podcast bestehen. Danke, Gerd Kommer, für dein Wissen und für deine Zeit. Und natürlich danke
Ihnen. Danke dir. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.